NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Im Schwerpunkt der Sendung wird es heute um wasserstoffbetriebene Fahrzeuge gehen. Dass langfristig der Verkehr unabhängig vom Öl werden soll, ist in Deutschland schon lange das Ziel. Denn die fossilen Ressourcen sind endlich und die Ölverbrennung in den Motoren setzt außerdem immer mehr CO2 frei. Von den anderen gesundheitsschädlichen Stoffen einmal ganz abgesehen. Darum sollten eigentlich schon bis zum Jahr 2020 stattdessen 1 Million E-Autos auf unseren Straßen fahren. Was allerdings kaum noch zu schaffen ist. Denn es sind bis jetzt, 3 Jahre vorher, gerade einmal um die 70.000. Die meisten davon fahren mit Akkus und nicht mit Wasserstoff, durch dessen Verbrennung ja auch Strom erzeugt werden kann. Bevor wir zu unserem Schwerpunkt, den neuen Forschungen zu den wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen kommen, wollen wir uns noch einmal mit den Elektroautos beschäftigen, die mit Akkus fahren. Denn die werden von Wissenschaftlern aus Braunschweig gemeinsam mit der Polizei jetzt als Einsatzwagen für die Polizeiarbeit getestet. Dabei soll geklärt werden, ob E-Autos dafür überhaupt geeignet sind. Was, wenn die Batterie bei einer Verfolgungsjagd plötzlich leer ist? Carmen Woizig mit den ersten Ergebnissen der Untersuchung.
Mit leerer Batterie liegen geblieben ist bisher noch keins der 50 getesteten Elektro- und Hybridfahrzeuge, auch nicht bei Verfolgungsjagden. Die sind aber ohnehin eher selten, betont Oliver Suko von der Polizei. Viel häufiger dagegen konnten sich die Beamten in Niedersachsen das lautlose Fahren schon zum Vorteil machen.
Diese Möglichkeit, sich lautlos an Tatorte zum Beispiel heranzuschleichen, ist für uns taktisch besonders relevant. Es gab einen Hinweis auf einen sogenannten Drogendeal. Und hier war es den Kollegen möglich, die diesem Hinweis nachgegangen sind, die sich voll elektrisch, also lautlos, an diese Örtlichkeit begeben haben, die Täter vor Ort direkt festzunehmen, weil die Täter, so sagten sie das auch vor Gericht, nicht gehört haben, dass die Polizei hinter ihnen sich quasi angeschlichen haben und deswegen die Täter auch vor Ort gefasst werden konnten.
Der 24-1 für den 2. 24 zuhört.
Einbrecher, Diebe und Dealer hören die Beamten erst, wenn sie das Blaulicht einschalten oder die Handschellen klicken. Neben den praktischen Erfahrungen der Beamten geht es in dem Forschungsprojekt vor allem um technische Daten, erklärt Kerstin Schmidt von der Technischen Universität Braunschweig. Wie verhält sich das E-Auto zum Beispiel bei bestimmten Wetterbedingungen? Wie lange reicht die Batterie, wenn die Beamten im 24-Stunden-Dauereinsatz oder mit häufig eingeschaltetem Blaulicht unterwegs sind?
Wir haben Datenlogger, die wir in die Fahrzeuge einbauen. Das sind so kleine Kästchen, will ich jetzt mal ganz unwissenschaftlich sagen, die wirklich ja, fast alle Daten, die in diesem Fahrzeug aufgenommen werden können, auch aufnehmen. Die werden gespeichert. Wir lernen ja also etwas über das Verhalten und können eben sagen, dass wir überraschenderweise rein Elektrofahrzeuge fast in allen Bereichen problemlos einsetzen könnten.
Außer im Einsatz auf Autobahnen. Die Mindestanforderungen für die Dienstfahrzeuge der Autobahnpolizei sind hoch und der Markt offenbar noch nicht darauf vorbereitet.
Beim Szenario Autobahnpolizei brauchen wir üblicherweise Fahrzeuge, die einen größeren Innenraum haben, also schon im oberen Mittelklasse-Segment anzusiedeln sind, die deutlich mehr Leistung haben, beispielsweise mehr Kofferraumvolumen mit sich bringen, mehr Zuladungsmöglichkeiten, weil die Polizei bei der Autobahn natürlich deutlich mehr Ausstattung auch noch mit sich führt. Eine schnellere Beschleunigung braucht, wenn man auf dem Standstreifen beispielsweise eine Unfallstelle absichert und dann schneller sich wieder in den fließenden Verkehr einordnen muss. Und diese Fahrzeugkategorien werden derzeit von den Fahrzeugherstellern nicht bedient und wir können deswegen darauf nicht zurückgreifen.
Und bisher gibt es auch noch keine geeigneten elektrischen Mannschaftsbusse, die den technischen Richtlinien der Polizei entsprechen. Die vollständige Umstellung auf E-Mobilität sei in der Polizei also zumindest noch nicht möglich. Das Gleiche gelte für die Feuerwehr, den Zoll oder das Rote Kreuz, betont die Wissenschaftlerin Kerstin Schmidt. Die Forscher haben bereits einige Daten zu den Anforderungen, an denen es noch mangelt, gesammelt. An den Ergebnissen seien jetzt schon Polizeidienststellen aus der gesamten EU und auch Autohersteller interessiert, sagt Schmidt. Noch sei das Forschungsprojekt aber nicht abgeschlossen. 1 Jahr lang wollen die Wissenschaftler gemeinsam mit der Polizei weiter Daten und Erfahrungen sammeln. Und auch neue, aktuelle Fahrzeugtechnologien sollen dabei berücksichtigt werden, meint Oliver Suko. Ein Test mit wasserstoffbetriebenen E-Autos sei aber derzeit noch nicht vorgesehen. Das könne sich aber ändern, sobald es für den Polizeidienst geeignete Angebote auf dem Markt zu kaufen gibt.
Carmen Woizig berichtete.
You thought my love overrides. After your full confession about all you have done. That's what you thought. You thought I'll turn round and go. That it'd be easy to handle my hate and my tears. That's what you thought. Fallacy. Because of my endless love, I never will quit. I'll never let you go. You stay with me.
Die Musik, die Sie hören, kommt von Jojo Effect. Die CD heißt Atlantic City Flow. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt, der Zukunft von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen. Die E-Mobilität in Deutschland soll gefördert werden, aber auf den Straßen haben sich die E-Autos noch nicht wirklich durchgesetzt. Die Gründe dafür: die geringe Reichweite, der zu hohe Preis, nicht genügend Ladestationen und. Es gab in den vergangenen Jahren so einige Schwächen der E-Autos, die die Umsetzung des großen Plans von der E-Mobilität behindert haben. Gründe, warum sich auch viele Wissenschaftler und Fahrzeughersteller wieder zunehmend mit der Entwicklung von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen auseinandersetzen. Im Grunde handelt es sich dabei auch um E-Autos. Denn mit einer Brennstoffzelle wird der Wasserstoff in ihnen sozusagen verstromt. Und mit diesem Strom wird der Motor angetrieben. Ein großer Vorteil: die Reichweite dieser Autos ist mit 500 bis 800 Kilometern bis zu 4-mal so groß wie bei den E-Autos mit Akkus. Forscher des Helmholtz-Zentrums in Geesthacht haben nun neue Materialien entwickelt, um den Wasserstoff in Autotanks besser speichern zu können. Dadurch werde die Speicherung wesentlich einfacher, billiger und sicherer als bisher, sagen die Wissenschaftler. Thomas Sambol berichtet.
Eine Handvoll Stahlkugeln unterschiedlicher Größe in einem Metallbecher. Fast scheint es so, als würden die Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums Geesthacht in einer ihrer Versuchshallen Murmeln spielen wollen. Tatsächlich aber haben diese geheimnisvollen Kugeln etwas mit der Speicherung von Wasserstoff zu tun. Der unscheinbare Becher ist nämlich eine Art Mörser. Darin mahlen die Wissenschaftler den Stoff, den sie für die Wasserstoffspeicherung brauchen, ein spezielles Metallpulvergemisch. Durch die herumsausenden Stahlkugeln wird die Struktur der Pulverpartikel komplett zertrümmert. Und das ist in diesem Fall besonders wichtig, erklärt der Ingenieur Julian Jepsen.
Also wenn das Partikelchen ein wunderschön angeordneter Kristall ist, das ist für uns gar nicht so hilfreich, sondern wir brauchen möglichst viele Cracks, Defekte, Schäden in dem Material. Weil diese Schäden, die helfen uns, dass der Wasserstoff sehr viel schneller in das Material eindringen kann.
Denn genau darum geht es bei dieser Speichertechnik. Die Forscher geben speziell behandeltes und zusammengesetztes Metallpulver in den Tank, geben Wasserstoff dazu und dann saugt das Pulver den Wasserstoff quasi auf wie ein Schwamm, so Klaus Taube vom Helmholtz-Zentrum Geesthacht.
Wasserstoff ist so klein, dass er sich zwischen die ganzen einzelnen Metallatome setzen kann. Dieses hat den Effekt, dass man am Ende eine dichtere Wasserstoffpackung hinbekommt, als das mit Hochdruckwasserstoff oder flüssigem Wasserstoff der Fall wäre.
Ganz schön paradox, räumt Julian Jepsen ein. Aber es funktioniert.
Wenn man sich vorstellt, man hat einen leeren Behälter und tut dort den Wasserstoff rein, dann können wir in diesem Behälter mehr Wasserstoff speichern, wenn wir vorher ein Pulver reintun und dann den Wasserstoff da reinschicken.
Das liegt am Schwammeffekt. Und weil das Pulver den Wasserstoff quasi aufsaugt, ist auch viel weniger Druck nötig, um ihn in den Tank hineinzupressen. Bei den gängigen Druckspeichern, wie sie zum Beispiel in Linienbussen mit Wasserstoffantrieb üblich sind, ist das ganz anders.
Sie müssen auf 850 bis 900 Bar den Wasserstoff komprimieren. Das ist schon außergewöhnlich. Aus sicherheitstechnischen Gründen ist das zumindest mal besorgniserregend und hinterlässt zumindest ein mulmiges Gefühl. Wir beladen unsere Speicher typischerweise bei 50 bis 100 Bar, also ein Bruchteil dessen, was man heutzutage braucht in der Pkw-Technologie.
Das spart Energie und damit auch Kosten. Und während für die gängigen Druckspeicher extrem belastbare und damit teure Tankhüllen nötig sind, reicht bei den sogenannten Metallhydridspeichern zum Beispiel ein preiswerter Stahltank. Allerdings, grundsätzlich sind solche Speicher nichts Neues. Autohersteller hätten damit schon vor rund 40 Jahren experimentiert, sagt Klaus Taube. Und auch deutsche U-Boote mit Brennstoffzellenantrieb hätten Metallhydridspeicher an Bord.
So ein U-Boot hat ungefähr vermutlich um die 150 Tonnen Metallhydrid. Genaues weiß man da nichts. Das ist nämlich ein militärisches Geheimnis.
Kein Geheimnis ist dagegen, dass Metallhydridspeicher damit lange Zeit als viel zu schwer galten, zum Beispiel für die Verwendung in Autos. Deshalb haben die Gestachter Forscher sogenannte Leichtmetallhydride entwickelt. Die können in der Regel sogar noch viel mehr Wasserstoff speichern als die bekannten Metallhydride. Die Wissenschaftler wollten verstehen, was eigentlich genau bei der Wasserstoff-B- und Entladung im Speicher vor sich geht. Das sei ihnen nach vielen Jahren Forschungsarbeit nun endlich gelungen, freut sich Klaus Taube.
Diese Untersuchungen sind wissenschaftlich sehr herausfordernd, sehr langwierig. Ja, letztendlich der Grund dafür, dass man erst jetzt diesen Meilenstein erreichen konnte, dass man nämlich nun verstanden hat, was eigentlich in dem Material passiert. Nun ist dieses Material, was dort untersucht wurde, Calciumborhydrid mit Magnesium-Nickel gemischt, ein Material, was trotzdem wahrscheinlich langfristig keine praktische Anwendung führen wird. Und das hat den Grund, dass Bor doch ein sehr teurer Rohstoff ist. Abgesehen davon ist Bor nur an wenigen Stellen in der Welt zu finden und nicht unbedingt an den politisch zuverlässigsten Stellen, Stichwort Türkei.
Die Helmholtz-Wissenschaftler arbeiten deshalb an neuen Metallmischungen, die noch mehr Wasserstoff speichern und noch kleinere Tanks möglich machen sollen, was für die praktische Anwendung zum Beispiel in Autos oder Lkw von größter Bedeutung ist.
Vermutlich auf der Basis von Stickstoff, Magnesium und Lithium, die wesentlich günstige Rohstoffpreise aufweisen und wahrscheinlich dann in Zukunft auch viel praktischer sein werden für die Entwicklung.
Mit Volkswagen arbeiten die Helmholtz-Forscher jetzt an einem Demonstrationstank für Autos auf Basis der neuen Wasserstoffspeicher. Bis die Technik serienreif ist, dürfte es aber noch einige Jahre dauern.
Das sind ja dann auch Fragen beispielsweise der Crash-Sicherheit, die beantwortet werden müssen, bevor man mit so einem Fahrzeug dann auf die Straße kann. Wir denken, dass so Ende des nächsten Jahrzehnts vielleicht Fahrzeugtanks auf Basis von Metallhydriden tatsächlich auf den Straßen rollen können im Serieneinsatz.
Und Julian Jepsen ergänzt.
Tatsächlich ist es so, dass die Wasserstofftechnologie vor allen Dingen dann von Vorteil ist, wenn Sie große Reichweiten erzielen wollen, von Hamburg nach München. Das sind Distanzen, die Sie mit rein Elektrofahrzeugen, Batteriefahrzeugen nur schwer überbrücken können. Aber für unsere Speichertechnologie ist auch noch einiges an Entwicklung notwendig.
Das war ein Beitrag von Thomas Sambol.
I've been sitting, waiting, waiting for my true love. Frustrated state of waiting. Give me some help from above. Like some old time movie, you came my way. And I gotta say, can't you see I feel for you, baby? Sweet baby child, it's true. Cause you're the one to make me feel alright. Now don't you know that it's you.
In der Forschung und der Fahrzeugherstellung geht es schon lange nicht mehr nur um Wasserstoffautos. Es gibt bereits Omnibusse, die mit Wasserstoff fahren. Und der Wissenschaftler Peter Wasserscheid arbeitet zurzeit mit seinen Kollegen am Helmholtz-Institut in Erlangen an neuen Konzepten für wasserstoffbetriebene Züge. Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Herr Wasserscheid, Sie entwickeln wasserstoffbetriebene Züge. Bedeutet das ein baldiges Ende der Umweltbelastung durch die Dieselloks, die es ja trotz der Elektrifizierung der Bahnstrecken immer noch gibt?
Ja, wir versuchen das so weit wie möglich voranzutreiben, zusammen mit Kollegen und auch den Bahnbetreibern. Wir haben in Deutschland 60% nicht elektrifizierte Bahnstrecken und wir haben mehrere tausend Dieseltriebwagen, die über deutsche Bahnstrecken jeden Tag fahren. Und das Ziel unserer Forschung ist tatsächlich, diese Triebwagen und Lokomotiven zu ersetzen durch emissionsfreie Technologien.
Ein ähnliches Projekt gab es ja auch in Niedersachsen. Zwei Prototypen des Brennstoffzellenzugs haben in diesem Jahr den Betrieb auf der Strecke zwischen Cuxhaven und Buxtehude aufgenommen. Ist Ihre Entwicklung anders?
Ja, also diese Züge, die jetzt im Betrieb sind in Niedersachsen, die arbeiten mit Hochdruckwasserstoff, was eine vergleichsweise komplizierte Betankungstechnologie voraussetzt. Und wir arbeiten sozusagen an dem nächsten Schritt. Das wäre Wasserstoff gebunden an Flüssigkeiten. Das würde es erlauben, im Prinzip mit ganz normalen Tankstellen, wie wir sie heute für Diesel kennen, Wasserstoff an Bord des Zuges zu bringen und dort zu bevorraten und dann erst an Bord des Zuges den Wasserstoff freizusetzen und für den Antrieb zu nutzen.
Und da gibt es noch keinen Prototyp?
Wir haben gerade ein relativ großes Forschungsprojekt des Bayerischen Wirtschaftsministeriums an unserem Institut, wo genau so ein Prototyp gebaut werden soll. Aber im Verkehr gibt es den noch nicht.
Wann wird er denn voraussichtlich auf den Gleisen fahren?
Wir haben versprochen, dass wir in den nächsten 5 Jahren etwas haben, was über die Gleise fahren kann. Erfahrungsgemäß dauert es dann noch ein paar Jahre mehr, bis das Produkt genehmigt ist und im Regelverkehr eingesetzt werden kann.
Wasserstoff ist ja auch ein nicht ungefährliches Gas. Zunächst einmal ist Wasserstoff extrem leicht entzündlich. Eine Aufheizung und viele Reaktionen des Gases können Brände oder Explosionen verursachen. Gerade Wasserstoff-Luftgemische bilden sich schnell und sind ja sehr explosiv.
Genau, aber die Technologie, an der wir arbeiten, würde das Problem lösen, weil wir kein Wasserstoffgas im eigentlichen Sinne am Zug freisetzen. Das heißt, wir arbeiten an einer Technologie, die den gebundenen Wasserstoff direkt sozusagen für den Antrieb nutzt. Gebunden in einer Flüssigkeit. Man kann sich das vorstellen wie eine flüssige Pfandflasche. Also da wird der Wasserstoff praktisch durch chemisches Binden eingefüllt und dadurch ist der Wasserstoff tatsächlich energiedichter und auch sicherer zu handhaben an Bord eines Fahrzeugs.
Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also die Wasserstoffzüge sollen mit einer Trägerflüssigkeit, in der sich Wasserstoff bindet, fahren, aber wie kommt diese Flüssigkeit dann in die Züge?
Durchs Betanken. Das heißt, sie betanken den beladenen, wasserstoffbeladenen Träger auf den Zug. An Bord des Zuges wird der Wasserstoff abgespalten und sofort verstromt, sodass an keiner Stelle freier, elementarer, gasförmiger Wasserstoff auftritt. Ja, das funktioniert im Labor schon ganz gut. Ein Zug ist natürlich ein Produkt, was relativ viel Energie braucht und deswegen eine große Einheit für diese Konversionsschritte. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir das in den nächsten 5 Jahren hinbekommen.
Verbrannt soll der Wasserstoff dann in den Zügen mit einer Brennstoffzelle werden?
Genau, das ist die bevorzugte Lösung, weil emissionsfrei und sehr effizient und technologisch auch in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt.
Und wie muss man sich das dann vorstellen? Statt rußigen Qualm stößt die Lok dann Wasserdampf aus?
Genau, sie stößt Wasserdampf aus und zwar in der gleichen Menge, wie man vorher beim Spalten des Wassers sozusagen Wasser verbraucht hat. Und im Übrigen ist es auch so, dass unsere heutigen Fahrzeuge ja auch Wasserdampf produzieren. Wenn sie Benzin verbrennen, entsteht CO2 und Wasserdampf. Ja? Mhm. Das heißt, der Wasserdampfteil sozusagen ist, wenn man so will, nicht neu. Und das wäre dann die einzige Emission. Also keine Kohlenwasserstoffemissionen und auch keine CO2-Emissionen.
Würden die wasserstoffbetriebenen Züge mit der gleichen Leistung fahren wie die bisherigen Züge, also mit der gleichen Schnelligkeit und auch der gleichen Last, also der gleichen Anzahl von Waggons oder Güterzüge mit dem gleichen Gewicht der Fracht?
Das ist das Ziel. Also wir haben sozusagen immer die Vorgabe, welche Leistung und welche Reichweite die Lokomotive oder der Triebwagen haben soll. Und dann geht die Entwicklung genau dahin. Zunächst mal gibt es keinen Grund anzunehmen, dass das nicht möglich ist.
Das hört sich ja jetzt alles sehr positiv an. Es wird nicht gefährlicher, die Leistung der Züge wird die gleiche sein, die Emissionen fallen gänzlich weg. Woran hapert es denn noch?
Die Herausforderungen liegen in der Energiedichte und in der möglichst kostengünstigen Bereitstellung dieser ganzen Technologien. Und diesen Herausforderungen stellen wir uns und wir sehen eigentlich keinen Grund, warum wir das nicht hinbringen können.
Das war Peter Wasserscheid, Wissenschaftler am Helmholtz-Institut in Erlangen. Snow's falling for hours now and I'm looking outside. Watching the dancing flakes on the way. I tried to enjoy it, I swear I tried it, but it's simply too cold to be in a good mood. I need some sunshine on my skin for bad temper to melt away like ice. The sound of sea, the salty breeze will block my brain for any bad thoughts. I take Nicht nur zum elektrischen Fahren gibt es immer mehr Forschungsprojekte. Längst haben sich viele Wissenschaftler und Hersteller auch auf die Zukunft des elektrischen Fliegens konzentriert. Denn gerade bei der Fortbewegung in der Luft wird der Wasserstoff zukünftig eine besondere Rolle spielen, wie viele Forscher glauben. So auch bei den elektrischen Lufttaxis, die Wissenschaftler am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickeln. Hartmut Grawe berichtet.
Herbst 2016. Über dem Flughafen Stuttgart dreht ein ungewöhnlicher Motorsegler erste Runden. Eine Art Katamaran in der Luft mit zwei verbundenen Rümpfen. Das laute Geräusch seines Antriebs entsteht nur durch den Propeller in der Mitte zwischen den parallel montierten Flugzeugzellen. Denn angetrieben wird der viersitzige Motorsegler von einem Elektromotor, erstmals gespeist allein aus Brennstoffzellen. Dieser Flugzeugtyp wird weiter erforscht und liefert neue Erkenntnisse. Sein Name: Hy4. High wie Hydrogen, also Wasserstoff.
Die Hy4 hat eingebaute Wasserstofftanks, es sind Drucktanks. Der Wasserstoff wird als Treibstoff verwendet, um dann in der Brennstoffzelle, die in der Mittelkonsole eingebaut ist, elektrische Energie bereitzustellen. Das kann mit einer sehr hohen Effizienz passieren. Es ist uns gelungen, mit über 50% Effizienz die Energie, die in dem Wasserstoff steckt, in elektrische Energie umzuwandeln. Damit können wir dann über verschiedenste leistungselektronische Bauteile einen Elektromotor antreiben.
Josef Kallo koordiniert am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, das Projekt Hy4, das die Möglichkeiten der Brennstoffzellentechnik in der Fliegerei auslotet. Was die E-Mobilität betrifft, war die Idee von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen gegenüber der Technik mit Akkus in den ersten Jahren etwas in den Hintergrund getreten. Aber in den vergangenen Jahren wurde sie wieder stärker hervorgeholt und weiterentwickelt. Die Herausforderung bestehe insbesondere darin, den Wasserstoffantrieb für die kommerzielle Luftfahrt tauglich zu machen, sagt Johannes Schirmer, Leiter des DLR-Forschungsteams in Stuttgart.
Es ist im Prinzip kein anderes Handling wie mit anderen Gasen auch. Ob ich jetzt einen Erdgastank in ein Fahrzeug verbaue oder ob es jetzt ein Wasserstofftank ist, muss ich verschiedene Sicherheitskriterien etwas anders betrachten, aber im Prinzip ist es das gleiche Handling. Die Technologie ist entwickelt, die Tanks sind entsprechend geprüft, es gibt Sicherheitseinrichtungen. In der Luftfahrt ist eben das Gewicht ganz, ganz entscheidend. Das heißt, wir müssen die Systeme sehr kompakt bauen, wir müssen eine sehr hohe Leistungseffizienz erreichen, sodass diese Systeme auch wirklich vorteilhaft eingesetzt werden können.
Konkret heißt das: Tanks, in denen das Wasserstoffgas mit rund 400 Bar Druck gespeichert ist, passen nicht wie herkömmliche Kerosintanks in die Tragflächen. Außerdem benötigt das Gas bei gleicher Energieausbeute mehr Platz als der alte Flüssigtreibstoff und das Gewicht der heutigen Wasserstofftanks ist relativ hoch. Doch Hy4 mit Platz für einen Piloten und bis zu drei Passagiere zeigt, dass das elektrisch angetriebene Flugzeug ohne Abgase bereits machbar ist. Mithilfe der Brennstoffzellentechnik kann auch die nötige Energie für höhere Passagierzahlen bereitgestellt werden, erklärt Josef Kallo.
Wir denken im ersten Schritt an Regionalverkehr, sprich Strecken zwischen 100 und vielleicht 300 bis 400 Kilometer. Wir gehen davon aus, dass in 5 bis 6 Jahren so ein Erstprodukt möglich wäre. Wenn wir über größere Flugzeuge sprechen, sprich ein 14, 16, 20 Sitzer, vielleicht so als Grenze des Machbaren, auch ein 40 Sitzer mit maximal 2000 Kilometer Reichweite, dort werden wir sicher 12 bis 15 Jahre noch warten müssen.
Damit das keine Zukunftsmusik bleibt, nähern sich die Forscher des DLR nun schrittweise den hohen Anforderungen an die kommerzielle Luftfahrt. Ausfallsicherheit der Antriebe, Betrieb unter extremen Bedingungen in großer Höhe, stundenlanger Dauereinsatz von Motoren und Brennstoffzelle unter Volllast. Demnächst wird das Forschungsteam entsprechende Verbesserungen im Brennstoffzellenflugzeug Hy4 vorstellen und in der Praxis testen. Dass für diese neue Antriebsart herkömmliche Konstruktionspläne stark verändert werden müssen, sehen die Forscher als Vorteil.
Die elektrischen Antriebe haben hier erhebliches Potenzial, sowohl von der Flugzeugarchitektur als auch dann von der Antriebseinheit, also dem Prop, entsprechende Änderungen einzuführen, die jetzt mit einem Verbrennungsmotor nicht so leicht möglich sind, sodass wir zum Beispiel deutlich höhere Drehmomente mit Elektromotoren erzeugen können, auch mit einer sehr hohen Effizienz über einen sehr hohen Leistungsbereich, sodass wir die Umdrehungszahlen, mit denen wir den Prop betreiben, deutlich erniedrigen können. Und damit können wir dann auch die Schallemissionen deutlich erniedrigen.
Leise, saubere Lufttaxis durch langsamer drehende Propeller sind nach Ansicht von DLR-Forscher Schirmer und seinen Kollegen also nur noch eine Frage der Zeit und der Finanzierung. Grundsätzliche technische Hürden sehen sie nicht. Auch die Installation der relativ wenigen notwendigen Wasserstofftankstellen sei auf Flughäfen kein Problem. In einigen Jahren kann sich daher auch auf Rollbahnen immer häufiger ein Erlebnis einstellen, das wir von der Straße schon kennen. Ein vergleichsweise leises Surren von Elektromotoren löst immer öfter das Röhren und Heulen von Verbrennungsmotoren ab. Auf der Basis eines Treibstoffs, der mit Hilfe erneuerbarer Energien gänzlich sauber gewonnen werden kann.
Das war ein Beitrag von Hartmut Grave. Um die neue Forschung zu wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um Entscheidungen. Manche Menschen entscheiden sich schnell, andere überlegen lange. In einem Forschungsprojekt wollen Wissenschaftler herausfinden, welche Prozesse eigentlich in uns ablaufen, wenn wir eine Entscheidung treffen wollen. That offers to you did not come true. The rose and boast, heaven is blue. So here I be, I've got blues in me, feeling so mad. Kennen Sie solche Situationen?
Soll ich? Ja oder nein? Vielleicht auch jein. Oder doch noch mal eine Nacht drüber schlafen.
Schwierig. Könnte ja auch sein, dass. Aber wenn nicht?
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Zumindest bei manchen Entscheidungen. Bei anderen ist aber auch alles sofort klar. Und dann gibt es natürlich individuelle Unterschiede. Einige Menschen hadern mit nahezu jeder Entscheidung, andere überlegen nicht lange. Aber was passiert eigentlich bei solchen Entscheidungsprozessen im Gehirn? Wissenschaftler am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf wollen das herausfinden. Ursula Storast hat sie besucht.
Ich kann mich nicht entscheiden für ein paar von den beiden. Ich nehme beide oder keine, besser alle drei.
Sich zu entscheiden ist ein komplizierter Vorgang und nicht nur für diejenigen, die sich entscheiden, sondern auch für Wissenschaftler, die mehr über die Prozesse herausfinden möchten, die dabei ablaufen. Einer von ihnen ist der Neurowissenschaftler Tobias Donner vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Zusammen mit seinem Forscherteam beobachtet er die Hirnaktivitäten von Menschen in Entscheidungssituationen.
Zum Teil messen wir den Durchmesser der Pupille zum Beispiel. Der sagt einem sehr viel darüber aus, in welchem allgemeinen Aktivierungszustand unser Gehirn sich befindet. Das ist sehr wichtig für die Entscheidungsfindung, haben wir gelernt.
Außerdem messen die Wissenschaftler auch mittels MRT-Untersuchungen die neuronalen Prozesse, die während einer Entscheidungsfindung im Gehirn ablaufen.
Damit bekommen wir dann sehr genaues Abbild davon, welche Netzwerke von Hirnregionen involviert werden, in welcher Sequenz werden sie eine bestimmte Entscheidung lösen.
Inzwischen hat Donner mit seinen Kollegen bereits einige Erkenntnisse über die Prozesse bei Entscheidungen erforschen können. Unser Leben, so der Neurowissenschaftler, besteht zu wesentlichen Teilen aus Entscheidungsfindungen unterschiedlicher Komplexität. Dazu gehören auch einfache sensomotorische Reflexe, wie zum Beispiel solche, die dazu führen, dass wir die Hand von einer heißen Herdplatte zurückziehen. Aber viele Entscheidungen sind komplex und bewusst. Und bei ihnen laufen ganz unterschiedliche Prozesse im Gehirn ab. Welche Marmelade kaufe ich oder welches Auto? Wie verhalte ich mich in Konfliktsituationen? Wen unterstütze ich mit meinem Handeln?
Wenn Sie sich angucken, was in unserem Gehirn passiert, in Ihrem Denkprozess oder Entscheidungsprozess, dann sehen wir, dass das ein Wechselspiel von ganz, ganz vielen Hirnregionen ist. Das ist so eine Art Kommunikation zwischen verschiedenen Kommunikationsteilnehmern in ihrem Gehirn, der irgendwie darauf hinausläuft, und wie genau, das verstehen wir noch nicht, dass dann am Schluss sich das ganze verteilte System auf eine einzige Handlung einigt.
So als würde jede Hirnregion von einem kleinen Wesen repräsentiert werden, erklärt Tobias Donner. Und diese Wesen hätten alle unterschiedliche Ansichten.
Da sagt die eine zum Beispiel, ach, wir nehmen Option A, die andere sagt Option B, die andere Option C. Die geben diese Stimmen ab, nachdem sie natürlich sich Informationen aus der Außenwelt angucken. Und jedes dieser Voten, je nachdem wie viele Informationen akkumuliert werden von jener einzelnen Region, die ändern sich dann langsam auch über die Zeit. Und sie kommunizieren das sozusagen untereinander und am Schluss kommt ein einheitliches Votum raus, sodass einfach das gesamte verteilte System alle Männchen zusammen nur noch B schreien.
Wie diese Interaktion funktioniert, warum die einzelnen Hirnregionen sich am Schluss einigen, können die Wissenschaftler bislang nicht erklären. Fest steht aber, dass bei jeder Entscheidungsfindung viele Aspekte und Informationen zusammengetragen werden. Ein Beispiel: die Frage, soll ich diese Wohnung mieten oder nicht?
Sie gehen in die Wohnung, schauen sich vielleicht den Grundriss an. Dann erfahren Sie vom Makler den Preis. Dann sehen Sie, wie der Balkon gelegen ist und wie die Lichtverhältnisse dort sind und so weiter. Diese Information wird sozusagen akkumuliert und am Schluss entsteht in Ihrem Gehirn eine Repräsentation des einheitlichen Wertes.
Unbekannt ist bislang aber, wie und warum Menschen die einzelnen Informationen unterschiedlich gewichten. Denn dass es den von der Volkswirtschaft einst propagierten Homo economicus, jenen Menschen, der stets rational denkt, effizient handelt und seinen Nutzen maximieren will, wirklich gibt, stellte sich als Irrtum heraus. Das konnten Wissenschaftler in vielen Experimenten belegen, sagt der Neurowissenschaftler Konstantinos Tsetsos vom UKE.
Wir haben herausgefunden, dass sich Menschen anders verhalten als der Homo economicus. Der Homo economicus ist ein rein theoretisches Konstrukt, das nichts mit der Realität zu tun hat. In der Realität verhalten Menschen sich anders.
So entscheiden sich Menschen auch immer wieder zu einem Kauf und bereuen es anschließend. Oder umgekehrt, sie kaufen etwas und finden ihre Entscheidung zu Hause noch viel besser als zum Zeitpunkt des Kaufes.
Und das sind beides Phänomene, die der Homo economicus nicht zeigen würde, denn der hätte ja die Entscheidung ganz rational getroffen und er wüsste ja, dass er wirklich die beste Entscheidung getroffen hat. Der müsste also weder bereuen, noch es später besser finden als vorher.
Es gibt also noch viele offene Fragen zu den Prozessen im Gehirn bei der Entscheidungsfindung. Für seine bisherigen Ergebnisse ist der Neurowissenschaftler Konstantinos Tsetsos bereits vom Europäischen Forschungsrat ausgezeichnet worden. Seine wissenschaftliche Arbeit wird in den kommenden 5 Jahren von der Europäischen Union gefördert. Die Wissenschaftler am Universitätsklinikum Eppendorf werden sich also weiterhin auf die Suche nach Antworten zu den Prozessen bei der Entscheidungsfindung machen.
Das war ein Beitrag von Ursula Storost.
You say you're the king of all lovers. You're known as a big man in town. But I've got news for your brother. I'm taking control, seizing your soul, taming your nature right down. I'm a lover, I'm a hexer, I'm a queen, I'm the ruler of emperors and kings. I'm a woman who won't play by the rules. I'm a lover who never plays it cool. Some like it hot, hotter than hot.
Wissenschaftler in Australien schlagen Alarm. Ein nahezu unerforschter Krankheitserreger scheint sich plötzlich dort in erschreckender Geschwindigkeit zu verbreiten. Es handelt sich um ein Bakterium, das Fleisch und Knochen zerfrisst und schlecht heilende Geschwüre verursacht. Aber wie sich Menschen damit infizieren können, ist bislang noch nicht klar. Die Weltgesundheitsorganisation drängt darum inzwischen auf eine ausgiebige Erforschung dieser mysteriösen und auch gefährlichen Erreger. Andi Stummer berichtet aus Australien.
We'll go here, then I move here, okay? Here, 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 good.
Fußballtraining der Unter-12-Mannschaft der Eltham Redbacks am Stadtrand von Melbourne. Nach monatelanger Pause ist Linksverteidiger Gus Charles wieder mit dabei. Vor einem halben Jahr kam Gus von einem Schulwanderausflug an die Küste nach Hause und bemerkte überhalb des Knies eine kleine Schwellung an seinem rechten Bein. Seine Eltern dachten, es wäre nichts weiter als ein Insektenbiss. bis die Schmerzen und die mittlerweile entzündete Beule immer größer wurden. Gus musste ins Krankenhaus und operiert werden.
A few weeks before the surgeon cut it open, it collapsed and the sort of a small divot came through and a bit of blood came out.
Bevor der Chirurg das Geschwür aufgeschnitten hat, fiel es in sich zusammen, bekam ein Loch und es begann zu bluten. Erst nach der Operation merkte ich, dass es sich um etwas ziemlich Ernstes handelte.
After the surgery, that's when I finally realized it was something pretty serious.
Es dauerte 6 Monate, bis die Wunde verheilt war. Gus konnte nicht richtig laufen, schwimmen und auch nicht zur Schule gehen. Seine Ärzte waren anfangs ratlos, bis Gus von einem Spezialisten, dem Bakteriologen Daniel O'Brien, untersucht wurde. Er diagnostizierte Boruli ulcus, eine so seltene wie schmerzvolle Infektionskrankheit.
It's a flesh-eating infection. It actually starts to eat away at the skin and the tissue underneath, the soft tissue we call it.
Es handelt sich um eine gewebezerstörende Infektion, die erst die Haut, dann das darunterliegende Gewebe, selbst Knochen angreift und sich, falls sie nicht behandelt wird, immer weiter ausbreitet. Die Geschwüre sind so aggressiv, dass sie schnell einen ganzen Arm oder ein ganzes Bein befallen können.
And in some circumstances where it's very aggressive, it can very rapidly take over a whole arm or a part of a leg.
Auslöser von Boruli ulcus ist das Mycobacterium ulcerans, das mit den Erregern von Lepra und Tuberkulose verwandt ist. Die Infektion bettet sich in eine Fettschicht zwischen Haut und Muskel ein, beginnt sich langsam auszubreiten und das umliegende Gewebe zu zerstören, bevor es als Geschwür durch die Haut nach außen dringt. Eine 2 Monate lange Antibiotikatherapie hilft bei der Behandlung, meist aber muss operiert werden. Boruli ulcus ist in West- und Zentralafrika weit verbreitet, tritt aber seit 1930 auch in Australien auf. Viel mehr aber weiß Bakteriologe Daniel O'Brien über die Infektionskrankheit nicht.
We do have clues, but we don't definitively know how you catch it and where it lives in the environment.
Wir haben Vermutungen, aber wir können nicht mit Sicherheit sagen, wie die Krankheit auf Menschen übertragen wird oder wo sie in der Umwelt vorkommt. Das Problem ist, dass Infektionen häufiger und schlimmer werden. Wir haben es mit einer sich schnell ausbreitenden Epidemie zu tun. Wir brauchen Antworten und mehr Forschungsgelder, und zwar so schnell wie möglich.
This is a rapidly worsening epidemic. We have critical information that we don't know and the funding is urgent. The sooner the better.
In Australien gab es letztes Jahr 275 Fälle der Krankheit, ein Anstieg um 50% gegenüber dem Vorjahr. Doch die Infektionszahlen damals lagen bereits doppelt so hoch wie normal. Der Hotspot für Boruli ulcus in Australien ist das Küstengebiet der Mornington- und Bellarine-Halbinseln in der Nähe von Melbourne. Im übrigen Land gab es bisher nur ganze 10 bekannte Fälle. Wir brauchen eine wissenschaftliche Antwort auf eine wachsende Krise, sagt Brett Sutton, der für die öffentliche Gesundheit im Bundesstaat Victoria zuständig ist.
Protecting ourselves is useful, but also wearing appropriate long clothing if you're going in areas where your skin might be scratched.
Wir können uns schützen, indem wir körperbedeckende Kleidung in Küstengebieten tragen und so Kratzer oder Hautabschürfungen vermeiden. Aber wir müssen herausfinden, wie sich Menschen mit der Krankheit infizieren. Es könnte an Moskitos liegen, an Pfützen mit Brackwasser, an den Ausscheidungen von Opossums oder an etwas völlig anderem.
Whether it's mosquitoes, whether it's brackish water, whether it's possum poo, whatever it might be.
Die Regierung Victorias hat jetzt 1,5 Millionen Euro bereitgestellt, um mehr über Boruli ulcus zu erfahren, bevor sich das mysteriöse Geschwür in Australien weiter verbreitet.
Ein bislang nahezu unerforschter Erreger verbreitet sich in Australien. Andi Stummer berichtete von dort.
Well, you see, it's like this. There's a girl that I kissed. Do you wanna know the truth? I don't know. So the truth, I'll confess. What to do? If it's more or less. If it's love. It's you.
Notizen aus der Wissenschaft.
Fossilien von Flugsauriern sind von Wissenschaftlern bisher nur selten gefunden worden. Umso mehr haben sich Forscher in den USA nun gefreut, als sie ein besonders gut erhaltenes Skelett eines solchen Urtieres entdeckten. Es wurde im Westen des Bundesstaates Utah gefunden. Die Knochen, über 100 Zähne und Schädelteile sind alle intakt, wie Forscher berichteten. Es sei daher einer der umfassendsten Skelettfunde eines Flugsauriers überhaupt. Forscher wollen das Verhalten von Tieren aus dem All beobachten. Am Mittwoch wurden dafür das erste Mal die Antennen auf der ISS angeschaltet. Wissenschaftler des Max-Planck-Institutes wollen auf diese Weise untersuchen, wie kleine Tiere, zum Beispiel Vögel, Fledermäuse oder Wasserschildkröten, die sie mit Sendern ausgestattet haben, sich auf der Erde verhalten. Auf welchen Routen wandern sie, unter welchen Bedingungen leben sie, wo verbreiten sie sich und welche Ausbreitungswege von Infektionskrankheiten könnte das zur Folge haben? Von den Minisendern, die die Tiere tragen, sollen die Messdaten an eine Empfangsstation im All geschickt werden. Von da wiederum werden sie dann an eine Bodenstation übermittelt, sodass die Forscher sie auf der Erde analysieren können. Von den Daten erhoffen sie sich mehr über die Veränderungen im Verhalten der Tiere zu erfahren und dadurch auch Rückschlüsse auf Gefahren oder auf die Auswirkungen des Klimawandels zu ziehen. Ist Salz besser als sein Ruf? Eine neue Vergleichsstudie mit 18 Ländern belegt nun, dass ein hoher Salzkonsum zwar den Blutdruck erhöhen kann, nicht aber zwingend das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse. Die Forscher untersuchten, inwiefern die tägliche Salzzufuhr tatsächlich zu mehr Herzinfarkten führen kann. Nach wie vor stehe allerdings fest, ein sehr hoher Salzkonsum führt zu einem größeren Schlaganfallrisiko, was den Untersuchungen nach in den vergangenen Jahren hauptsächlich in China der Fall war, wo der durchschnittliche Konsum bei fast 14 Gramm pro Tag liegt. In der Studie wurde aber auch der Zusammenhang zwischen Kaliumgehalt der Nahrung und Herzinfarkt, Schlaganfall und Gesamtmortalität untersucht. Unabhängig vom Salzkonsum senkte Kalium alle drei Risiken. Das bedeutet, auch Patienten mit einem hohen Salzkonsum können mit zusätzlichem Kalium ihr Risiko vermindern. Kalium kommt hauptsächlich in Früchten, Nüssen und Gemüse vor. Empfinden Wale Trauer? 17 Tage lang stupste eine Orca-Mutter ihr totes Junges immer wieder mit der Nase an, damit es nicht im Meer versank. Nun trennte sich das Tier von seinem leblosen Nachwuchs. Das teilten US-Wissenschaftler am vergangenen Wochenende mit. Die herzzerreißenden Bilder aus den Gewässern am nördlichsten Zipfel der US-Westküste waren um die Welt gegangen. Inzwischen scheint es der Walmutter wieder gut zu gehen. Zusammen mit ihren Artgenossen jage sie wieder Lachse, berichteten die Wissenschaftler. Dass Schwertwale ein totes Jungtier über mehrere Tage mit sich tragen, sei schon häufiger beobachtet worden. Tatsächlich hätten die Tiere eine besonders starke Beziehung zu ihrem Nachwuchs.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Stefan Fritsche.
In white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Mit Diamanten verbinden Menschen Reichtum, Adel, Schönheit und Kraft. Je größer und reiner so ein Stein ist, desto besser. Tatsächlich werden viele Diamanten heute in Laboren hergestellt. Wissenschaftlern aus Augsburg ist es nun gelungen, einen besonders großen zu züchten. Innerhalb weniger Tage haben sie einen flachen, runden Edelstein mit einem Durchmesser von über 9 Zentimetern erschaffen. Der Physiker Matthias Schreck will nun mit seinen Kollegen mehr solcher besonders schönen, großen oder auch reinen Diamanten herstellen. Susanne Weichselbaumer hat ihn im Labor besucht und sich einmal erklären lassen, wie Diamanten überhaupt künstlich hergestellt werden können.
Es fühlt sich hier weniger nach Labor an, denn nach U-Boot. Ein großer Zylinder, fast schon ein mannshohes silbernes Fass steht da. Bullaugen sind zu sehen, Ventile, bunte Kabel sind angeschlossen. Dieses U-Boot ist ein Mehrkammernsystem, in dem wir jetzt erstmal die Grundlage herstellen müssen, um überhaupt Diamanten zu züchten. Matthias Schreck, Physiker an der Universität Augsburg, das ist hier jetzt auf dem Schreibtisch unser Startprodukt, eine silberne, dünne Scheibe, sieht aus wie eine CD.
Diese Siliziumscheiben sind speziell nach unseren Vorgaben geschnitten auf eine ganz bestimmte Dicke in eine ganz bestimmte Kristallrichtung. Und diese Scheiben werden dann ins Vakuum eingeführt.
Das Vakuum kann ich durch dieses Bullauge schauen, oder?
Ganz genau. Allerdings, Vakuum sieht man nicht.
Ja, tragisch.
Die erste Kammer ist die Schleusenkammer. Wenn Sie in ein U-Boot einsteigen, dann müssen Sie ja durch eine Schleuse. Und in der ersten Hauptkammer dann stellen wir eine dünne Oxidschicht her.
Die Siliziumscheibe auf dem Träger wandert jetzt eine U-Boot-Kammer weiter. In dieser nächsten U-Boot-Kammer wird Metall aufgedampft, genauer Iridium.
Und nun haben wir ja unsere Siliziumscheibe mit der Oxidschicht obendrauf. Und dort kann sich nun das Metall niederschlagen. Und wenn man da alles richtig macht, also die richtigen Verdampfungsgeschwindigkeiten, die richtigen Temperaturen, dann kann man das Iridium so wachsen, dass es auch einen Einkristall bildet. Und das ist entscheidend. Auf der Iridiumoberfläche können Diamantkristalle entstehen. Und diese Kristalle in unvorstellbar großer Dichte, also allein auf einem Quadratzentimeter, das ist die Größe eines Fingernagels, hat man 100 bis 300 Milliarden solcher Diamantkristalle später. Die orientieren sich nur so perfekt auf Iridium.
Wenn unsere silberne Scheibe jetzt all das durchgemacht hat, kommt sie hier aus unserem U-Boot wieder raus und ist damit bereit für die Diamantenzucht. Die Diamantenzucht findet aber jetzt nicht hier in diesem Raum statt. Dazu gehen wir einen Raum weiter.
Wir befinden uns jetzt hier in dem klassischen Diamantlabor, in dem quasi verschiedenste CVD-Anlagen stehen. Das heißt, CVD steht für chemische Gasphasenabscheidung. Wir wachsen ja den Diamant aus der Gasphase und es handelt sich dabei um einen chemischen Prozess.
Das klassische Diamantenlabor ist eigentlich eher spartanisch eingerichtet. Ein paar Metallschränke, Metallregale, kleinere Anlagen, die ein bisschen an Mikrowelle erinnern, mit Kabeln dran. Chemische Gasphasenabscheidung, haben Sie gesagt, Wasserstoff und Methan braucht es dazu und ja, Mikrowelle.
Das Gas, die Moleküle, der Wasserstoff, der Methan wird zerlegt und diese Bruchstücke, wenn die auf die Oberfläche treffen und Diamant ist bereits vorhanden, dann kann dieser Diamant, wenn ich die Bedingungen richtig wähle, weiter wachsen.
Wenn Diamant vorhanden ist, auf unseren Iridiumscheiben ist jetzt aber erstmal gar nichts drauf, außer Iridium.
Und jetzt geht es eben darum, wie kann ich auf diesem Iridium Diamant produzieren? Und dazu legen wir zu der Mikrowellenentladung noch eine Gleichspannungsentladung an. Und wenn man das entsprechend gut beherrscht, dann werden diese zum Teil geladenen Bruchstücke auf das Iridium beschleunigt. Und dann gibt es eine dünne Kohlenstoffschicht, die sich auf dem Iridium bildet. Und dann entstehen Diamantkeime, winzig kleine Kristallite, die aus einer Handvoll Kohlenstoffatome bestehen, dann irgendwann aus 1000 Kohlenstoffatomen und dann eben immer weiter wachsen.
Jetzt muss man von da aus in den Millimeterbereich kommen. Das schaffen diese Mikrowellenanlagen nicht mehr. Dafür haben sie sehr viel größere Reaktoren im Keller. Sie haben mir erzählt, das ist so ein bisschen das Herzstück. Da wollen sie sich nicht in die Karten reinschauen lassen. Das sind etwas andere Anlagen. Da ist eine stärkere, eine andere Mikrowellenleistung am Start, um nach mehreren Tagen oder Wochen doch mit einer ja, 1-2 Millimeter dicken Diamantschicht rauszugehen. Das ist dann eine Platte, die dann im Nachgang, und da können wir jetzt wiederum reingehen, ins nächste Labor, die dann per Laser zerschnitten wird. Okay, das ist durch dieses grüne Fenster im roten Metallkasten können wir beobachten, wie der Laser aus unserer Diamantenscheibe kleine Stückchen rausschneidet. Noch sehen die Stückchen ein bisschen aus wie leicht trübes Plexiglas. Die müssen später noch geschliffen werden. Und wenn wir es da jetzt raus haben, dann überprüfen Sie nochmal die Qualität?
Ja, das ist natürlich wichtig, dass Stücke, die eben Einschlüsse haben, die kann man dann dem Kunden nicht liefern.
Die verschenkt man zu Weihnachten?
Weiß ich jetzt gar nicht, was
war,
dann damit
war ein
gemacht.
Versuch. Ich gehe ohne Diamant hier raus und bedanke mich ganz herzlich bei Matthias Schreck, Physiker an der Universität Augsburg, fürs Diamantenzüchten.
Gerne.
Die Durchblicker, eine Koproduktion von BR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Susanne Weichselbaumer. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik in der Sendung kam diesmal von Jojo Effect. Die CD heißt Atlantic City Flow. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.